to right, back at the wall, tie game!
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bases Loaded, die erste Postseason-Ausgabe unsererseits. Und ich darf natürlich auch den Matze ganz herzlich begrüßen. Wir sind heute nur zu zweit.
Matze, hallo, auch von mir in die Runde.
Heute eine kleine Runde, klein aber fein. Aufgrund dessen, dass wir den Aufnahmetag 1 vorgezogen haben, damit wir euch auch direkt nach den Wildcard Games oder nach dem Wildcard Wochenende berichten können, können Markus und Jules leider nicht dabei sein. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass wir über alles berichten können und werden. Und ich hoffe zuallererst mal, dass alle da draußen sehr viel geguckt haben übers Wochenende. Es waren eigentlich immer recht humane Uhrzeiten, die meisten Spiele. Viele, viele spannende Spiele, viele Überraschungen. Und deshalb würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast zum Reinkommen, tauchen wir direkt ein in den Freitag. Diven wir direkt ein und wow, meine Stimme ist ein bisschen kratzig heute. Und zwar in die erste Partie, Matze, die da wäre, die Tampa Bay Rays bei den Cleveland Guardians zu Gast. Und ja, das war eine, ich weiß nicht, wie würden wir diese Wildcard-Serie beschreiben? Es war nicht viel los.
Würde sagen, das ist Wildcard-technisch gesehen
eher war nicht wild.
Nee, es war nicht wild. Also es war so ein bisschen ein
14th-Inning-Stretch.
Wobei das zweite Spiel war relativ wild. Am Samstagabend.
Ja, wollen wir einfach mal mit. Genau, lass uns mal mit Freitag anfangen. Das haben wir ja nicht. Also so halbwegs, mit einem halben Auge haben wir das verfolgt, so ein bisschen. Ne?
Gut, da ist. Ich denke, das Pitching-Matchup, da hat es für sich gesprochen. Es war Ace gegen Ace, Sean Bieber gegen McCallahan auf den Mount. Und da wundert es einem nicht, wenn es da im fünften Inning noch scoreless steht. So ist es dann auch
ja, gekommen. Wenn die ihr A-Game raushauen, ne, ja, dann ist es schwierig. Aber es ist natürlich geil, wenn du auch spannend, trotzdem zwei so Asse auf dem Mount zu sehen, die dominieren. Ein Pitchers Game.
Glaube ich, ne? Absolut. Pitchers Game.
Ja, aber dann im sechsten Inning war es dann soweit. Und zwar erstmal für die Tampa Bay Rays. Und zwar hat der Kollege José Siri, meine ich, ja. Hier ist er.
Oh Gott, jetzt gehen alle iPhones an.
Siri, bitte schlage einen Home Run. Hat einen Home Run gehauen Und somit gingen die Tampa Bay Rays 1-0 in Führung. Allerdings haben dann die Cleveland Guardians in Persona von dem, ich finde, es ist der beste Spieler bei den Guardians, oder? Oder der beste Hitter. Was würdest du sagen? Jose Ramirez? J-Ram?
Ja, definitiv. Zuspruch gegen Jose Ramirez. Ja, das ist halt Switch-Hitter, ne? Der haut halt gut, wenn es drauf ankommt. Und ich denke, das ist dann letztendlich auch ein Merkmal davon, was dich Clutch-Moments machen lässt. Aber ja, von Cleveland definitiv bester Hitter, Jose Ramirez. Ist ja auch so ein bisschen das Face of the Franchise in Cleveland.
Ja, also der und Shane Bieber, würde ich sagen.
Ja, die sind beiden.
Die Aushängeschilder. Und die haben beide abgeliefert, muss man so sagen. Ich meine, auch wenn Shane Bieber einen Homerun abgegeben hat, aber er hat insgesamt nur 3 Hits abgegeben. Mit 8 Strikeouts auf 7 2/3 Innings. Das ist eine sehr starke Performance. Und Emmanuel Clase wahrscheinlich aktuell der effektivste und beste Closer im Game, hat dem Ganzen dann den Deckel draufgesetzt.
Sodass das Ganze in Spiel 1 2-1 an die Guardians ging.
Genau. Ich denke auch zu Recht. Ich glaube, wenn man mal guckt, Cleveland hatte 7 Hits, Tampa Bay hatte nur 3. Ich glaube, dann kann man auch sagen, dass das wahrscheinlich auch zu Recht so ausging. Spiel 2 haben wir ja schon kurz angeschnitten.
Es war dann einen Tag später, das war samstags.
War Samstag und die Fans im Stadion in Cleveland brauchten da ein wenig Geduld und Zeit, denn das Spiel ging ins 15. Inning.
Wahnsinn. Und
da sieht man mal, ne, was das ausmacht, ob du in den Extra Innings einen Runner auf der Second Base hast oder nicht.
Ja. Genau, das ist ja das, was ich auch zu dir gesagt habe. Du hast mich ja angeschaut, sag mal, die sind im 15. Inning, wie geht denn sowas? Da dachte ich, ja, in der Postseason gibt es diese Regel nicht, dass ein Runner auf Base steht.
Nicht ja. mehr. Gab es ja mehr. Letztes Jahr noch.
Genau.
Aber das haben sie mehr. Ja dann geändert zu diesem
und das
Jahr.
Das ist jetzt halt das, warum die bis ins 15. Inning gespielt haben, bis dann der sage und schreibe erste Run des Spiels erzielt worden ist durch Gonzalez war es, glaube ich, gell? Meine ich.
Ja,
der
genau.
Der hat den, das ist ein Rightfielder, genau, der hat den Walk-Off-Home-Run geschlagen.
Gegen Corey Kluber. Der als Reliever eingesetzt wurde dann, der eigentlich Starting-Pitcher ist. War vielleicht ein Fehler, weil ich kann mich noch erinnern, dass Corey Kluber vor nicht allzu langer Zeit hart zerstört wurde von den Yankees und nach dem ersten Inning raus musste. Also Corey Kluber aktuell eigentlich nicht sein A-Game an den Start bringen kann.
Ja, aber ein bisschen irgendwann gehen dir die Pitcher aus, ne?
Ja, irgendwann gehen dir die Pitcher aus und irgendwann musst du halt überlegen, okay, wen bringe ich? Und dann haben sie ja halt Corey Kluber gebracht und das wurde ihnen dann zum Verhängnis. Aber yo, also wenn man mal guckt, Tampa 6 Hits, Cleveland 5 Hits und halt scoreless durch alle Innings, bis dann Cleveland halt im 15. Dann doch mal einer vor die Flinte gelaufen ist und der Kollege Gonzalez hat dann die Guardians. Ich würde mal sagen, ein klassischer Fußballspruch. Unschön, aber effektiv. Man muss nicht immer schön spielen, um zu gewinnen manchmal. Ich würde mal sagen, die Guardians sind relativ dreckig in die Divisional Round eingezogen und treffen dort dann, wir werden später noch einen Ausblick machen auf die Divisional Round natürlich, auf die New York Yankees. Und ja, dadurch, dass halt echt nicht so viel los war in dem Spiel, kann man jetzt auch echt nicht so viel darüber reden.
Mich wundert, das Einzige, was mich wundert, ist, dass ich das Tampa Bay offensiv technisch so wenig auf die Kette gebracht hat.
Normalerweise sind die auch eklig zu bespielen. Die sind jetzt eben nicht so die Bomber wie in New York oder so.
Und dann hast du Wander Franco, der geht in dem Spiel am Samstag 5-mal an die Platte, hat einen Hit. Du hast Rosarena, der ist eigentlich auch immer für einen Hit gut. Du hast Juman Joy, ja. Das sind eigentlich Spieler, wo du sagen würdest, hey, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Aber Tampa Bay, die Offense war in den beiden Spielen schlichtweg nicht anwesend. Und dann hat's halt bis ins 15. Inning. Ich würde behaupten, dass wenn die Rays, ich würde sagen, eine halbwegs regular Season Form hätten, dann hätten sie Cleveland 2-mal aus dem Stadion geschossen, aus ihrem eigenen. Also aus dem Stadion von Cleveland. Ja.
Aber sie hätten zumindest wahrscheinlich ein bisschen das Ganze enger gestalten können. Ja. Aber weil ich meine, Cleveland aus dem Stadion schießen, die sind ja auch nicht umsonst Division Winner geworden, auch wenn es die vermeintlich schlechteste Division wahrscheinlich war dieses Jahr. Aber trotzdem, aber gut, die Rays waren ja wirklich auch gegen Ende der Regular Season nicht mehr in Form, ne? Also die haben ja wirklich da am Boden gelassen und waren eigentlich so ums All-Star Break und auch danach noch eigentlich Verfolger Nummer 2 hinter den Yankees und haben dann wirklich richtig Federn gelassen und haben sich dann richtig krass von den Blue Jays auch verdrängen lassen und die Orioles wären fast noch rangekommen, wenn die ein bisschen besser performt hätten. Insofern konnten sie halt nicht mehr den Schalter finden, um umzulegen. Ne? Und dann ist es halt so, das sind Elimination Games und natürlich ist es nicht win and you're in, aber Best of Three ist halt, darfst du dir kaum Fehler erlauben. Und ja, da kommen wir aber bei den anderen Partien wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen. Deswegen würde ich sagen, machen wir direkt die nächste Partie, oder? Oder die nächste Serie. Und jawohl, zwar das NL Wildcard Game, National League Wildcard Game Nummer 1, sage ich mal, das wir jetzt durchgehen. Die Philadelphia Phillies bei den St. Louis, wir müssen noch, wollen wir jetzt schon sagen, wie wir da getippt haben?
Lass die Tipps am Ende machen.
Okay. Es waren auf jeden Fall nur, so viel kann man sagen, bei Tampa gegen Cleveland waren wir nicht alle richtig, aber zumindest ein paar. Bei Philly gegen St. Louis haben wir uns alle heftig geschnitten.
Vertippt.
Ich würde sagen, nee, auf die Art und Weise und grundsätzlich eine absolute Überraschung, oder? Was da in St. Louis passiert ist, Freitag, Samstag.
Nicht umsonst haben wir uns alle samt für einen Sieg der Cardinals entschieden, weil einfach St. Louis als klarer Favorit in dieses Spiel reingeht. Zumal nach dieser, ich nenne sie mal, letzten Etappe in der Regular Season, wo sie echt gezeigt haben, dass die Jungs Potenzial haben. Und dann kommt Philadelphia nach St. Louis gefahren und zersägt die 6-3. Ich meine, gut, es hat lang gedauert, ne? Das war ja das Spiel, wo ich sagen würde, das ist ein Inning, das kann man sich definitiv mal anschauen. Vom Spielverlauf her hat St. Louis lange, lange 2-0 geführt. Philadelphia hat wenig bis gar nichts gemacht. Und dann kam dieses 9. Inning.
Ja, dann hat sich Ryan Helsley hat sich ja auch verletzt, musste vom Mount runter. Ich glaube, das war auch ein mitentscheidender Moment, weil Ryan Helsley ist eigentlich auch ein, würde ich sagen, fast ein Top 5 Closer eigentlich. Ja, alleine definitiv. Dem, was er werfen kann, 102, 103 Miles per Hour. Und ich meine sogar, dass steht jetzt hier nicht. Mist. Es waren auf jeden Fall einige Runs mit 2 Outs auf jeden Fall im 9. Die haben es nicht geschafft, das zu closen. Und ja, dann war natürlich diese unglückliche Szene, wo Helsley sich verletzt und vom Mount runter musste. Und dann, kriegst du es nicht zu und auf einmal kassierst du 6 Runs. Das darf halt nicht passieren.
Ja,
du kannst von mir aus dich ausgleichen lassen oder lass die 3-2 in Führung gehen, aber dass du dann so im 9. Inning auseinanderbrichst, ist halt ärgerlich.
Und da war kein Homerun dabei, ne? Bei diesen 6 Runs.
Nee, da war kein Homerun.
Philly hat keinen Homerun geschlagen.
Nee, aber sieht man mal, muss man nicht. Es reicht, wenn du auf Base kommst und keine Out kassierst. Und ja, was soll man da sagen? Also Spiel 1 auf jeden Fall dann am Ende des Tages verdient, würde ich sagen, geht nach Philly. Also geiler Comeback-Sieg. Und der hat den natürlich dann Rückenwind für Spiel 2 gegeben. Inklusive eines sehr, sehr dominanten und starken Aaron Nola, der in Spiel 2 angefangen hat für die Phillies und in 6 2/3 Innings keinen einzigen Run abgegeben hat, 6 Strikeouts, nur 4 Hits. Und ja, der beste Spieler eigentlich, einer der besten Spieler im Game, Bryce Harper mit einem Home Run, der quasi mit dem Home Run gehen die Phillies in Führung. Und ja, Kyle Schwarber haut dann Run Nummer 2 hinein. Und die Cardinals können wieder nicht antworten. Egal wie sie alle heißen. Weder ein Pujols, noch ein Goldschmidt, noch ein Arenado, Yepes, Dickerson, Tommy Edman. Keiner, gegen keinen der Pitcher war Kraut gewachsen. Weder Jose Alvarado noch Dominguez, am Ende Eflin, haben ihre Arbeit getan. Und ich muss sagen, also ich habe es natürlich nicht für ausgeschlossen gehalten, dass die Phillies weiterkommen, aber dass es ein 2-0-Sweep wird in St. Louis, im Busch Stadium, das habe ich fast für ausgeschlossen gehalten.
Ja, also ich würde auch dann mich direkt daran anknüpfen und sagen, ich hätte viel, viel Geld drauf gesetzt, dass wenn mich einer gefragt hätte, welches Spiel oder welche Serie eher ins Spiel 3 geht, ist es die Serie Philly gegen St. Louis oder ist es die Serie San Diego gegen New York Mets? Dann hätte ich wahrscheinlich viel, viel Geld draufgesetzt, dass es die Serie Phillies gegen St. Louis ist, wo ins Spiel 3 gehen.
Ja, definitiv. Definitiv. Also sehr überraschend, aber gut.
Ja,
Phillies, so ist es. Phillies haben, da sieht man mal, Entschuldigung.
Mhm. Ja, da.
Die Phils am Ende auch dann nochmal ein paar Spiele gewonnen. Selbstvertrauen getankt. Das ist natürlich auch der Vorteil von einer Wildcard-Round, wenn du 2 richtige Asse hast mit Aaron Nola und Zach Wheeler. Dann.
Ja.
Oder? Dann bringt dir das halt schon viel. Ne? Also wir kommen gleich noch auf San Diego gegen New York und Seattle gegen Toronto, wo es zum Teil auch umgekehrt war. Aber ich muss auch sagen, dieser Quintana, gut, der hat es eigentlich auch okay gemacht. Da ist das Kind dann erst im 9. Inning im Brunnen gefallen, im ersten Spiel. Aber im 2. Spiel hat der Starting Pitcher Miles Michaelis halt die beiden Runs zugelassen. Und wenn ich das halt vergleiche, Michaelis und Aaron Nola, da hat halt Philly da schon definitiv in Spiel 2 ihren, finde ich, besten Pitcher auf den Mount gesetzt. Ne?
Ja, das ist ja auch interessant. Gerade wie approachst du so eine 3-Spiele-Serie pitchertechnisch? Ich meine, da werden wir gleich noch drauf kommen. Sehr, sehr interessanter Artikel gelesen in Bezug auf die New York Mets, was die mit ihren Pitchern gemacht haben und wie das approached haben. Aber ja, Speaking of the New York Mets, sollen wir reindiven oder willst du die andere Serie als erstes machen?
Lass uns die andere machen, weil die okay. Mets quasi, da haben wir drei Spiele gehabt.
Ja, okay.
Ja, wir hatten meine favorisierte Serie, aufgrund natürlich meines aktuellen Lieblingsspielers, Julio Rodriguez. Seattle Mariners bei den Toronto Blue Jays. Und auch da, glaube ich, auch ich muss dazu sagen, ich habe gehofft, dass Seattle weiterkommt, aber ich habe auch gebangt, weil ich um die Stärke der Blue Jays natürlich weiß. Und meine Vermutung auch so ein bisschen dahingehend war, dass eventuell Toronto, gerade weil es in Toronto auch war, die sich durchsetzen. Aber ja, wollen wir mal Spiel 1 kurz anschneiden oder besprechen?
War natürlich gerade namentechnisch her, Castillo gegen Manoah alleine von den Pitchern, Pitcher-Duell, da bist du so ein Spiel, da hättest du erwartet, da steht es im sechsten Inning auch noch 0-0.
Ja, auf einer Seite war auch noch ein 0-0 und zwar das ganze Spiel und auf der anderen Seite stand es mal ganz schnell 3-0 im ersten Inning für die Mariners. Alek Manoah kam gar nicht gut rein. Es hat angefangen mit, glaube ich, einem Hit-by-Pitch gegen Julio. Kam ein paar auf Base und am Ende des Tages dann ein Run von Eugenio. Eugenio Suarez mit einem Double gegen Manoah. Durch das er Julio nach Hause holt und Cal Raleigh hat das Ganze dann veredelt im ersten Inning mit einem Home Run. Cal Raleigh, der einer der hottesten Spieler aktuell im Baseball. Der hat die Mariners in die Playoffs geschossen mit einem Walk-off-Home-Run. Beziehungsweise hat ihnen den Spot Nummer 5 gesichert für die Wildcard-Rounds. Und hat dann einfach nahtlos weitergemacht und hat Alek Manoah mal schön hops genommen. Und die Blue Jays im eigenen Stadion, seit Vladdy Guerrero gesagt hat, this is my house, lief es nicht mehr. Und da müssen sie sich jetzt natürlich hinterfragen, warum das nicht mehr lief. Ob sie da vielleicht doch ein Stück weit zu dick aufgetragen haben.
Er hat doch auch gesagt, last year was the trailer, this year is the movie.
Das
bin ich mal gespannt, wann der Movie kommt.
Also der Movie kriegt einen halben Stern bei Amazon Prime. Nee, also das war nix. Also Spiel 1, wie gesagt, in meinen Augen Luis Castillo mit einer absoluten Bombenleistung, 7 Shutout-Innings. Der war so nasty, ne? Wir haben es ja live gesehen. Unfassbar. Die haben kein Land gesehen, die Blue Jays.
Ja, die waren auch, ich hatte so das Gefühl, die waren, obwohl es klar war, dass er startet, die waren auf den relativ schlecht vorbereitet.
Gefühlt schon, wobei der auch halt auch seine Spots einfach getroffen hat. Ne? Ich meine, mit seinem Sinker, der halt auch wirklich regelmäßig an die 99, 100 Miles per Hour dahergeschossen kam, der hat die Inside gepoundet und dann wieder ein Change-Up oder ein Slider zum richtigen Zeitpunkt auch, glaube ich, die richtigen Pitches gewählt. Und wenn du dann natürlich, sag ich mal, ne, die Pitches oder wenn die Hitter, wenn du sie dazu bringst, dass sie reagieren müssen, wenn du die, weil die haben ja auch einen Approach und stellen sich ja trotzdem drauf ein und sagen, ah, da könnte das kommen, da könnte das kommen und in dem Count wirft er so und so. Aber wenn du halt wahrscheinlich merkst, auch als Hitter, so, okay, das ist gerade, ich weiß gerade gar nicht, was kommt. Man muss halt viel wegreagieren. Und dir läuft dann halt auch keiner vor die Flinte. Dir fehlt dann vielleicht auch ein bisschen das Spielglück. Brauchst du ja auch. Dann kommt halt irgendwann zu viel Druck und dann kriegst du irgendwie gar nichts mehr auf die Platte. Und ja, die Mariners sind halt auch gerade auf einer Welle, ne? Die sind halt echt auf einer krassen Welle, glaube ich.
Ja, und die Welle ist halt am Samstag im Spiel 2 dann nicht unbedingt flacher geworden.
Wow.
Also das muss ich dir sagen, das sowas habe ich selten erlebt. Weil das ist wirklich was, wo ich gedacht habe, hey, habe ich ausgemacht, habe gesagt, gut, das Spiel war's, wir sehen uns morgen in Game 3. Und dann wachst du am Sonntagmorgen auf und dann hast dein Twitter voll von Mariners-Posts.
Ich habe es Gott sei Dank noch live gesehen. Ja. Die Aufholjagd, es war wirklich, also das war das Top-Spiel, also im Nachgang. Das beste Spiel in der Wildcard Round an dem Wochenende.
Game of the Weekend auf jeden Fall.
Ja,
also da hat Toronto hat nach 4 Innings, ja gut, sagen wir mal nach 5 Innings, wie das 5. Inning vorbei war, hat Seattle einen Run erzielt
und Toronto
8. Und dann hast, 8-1. Dann hast du noch 4 Innings zu spielen und führst 8-1. Und schaffst es als Toronto Blue Jays, ist nicht das Ding über die 9 Innings zu bringen, ne?
Es ist krass. Es ist krass, weil, naja, wie hat da so ein Fan gesagt, du kannst kein Spiel verlieren, indem du einen Touchdown vorne bist. Ein Touchdown sind ja quasi 7 Punkte.
Ach so,
ist ja ein Touchdown.
Ja, okay.
Verstehst du?
Das hat ein Baseball-Fan gesagt.
Ja, genau, die haben Blue Jays-Fans nach dem Spiel interviewt und die waren halt alle richtig gefrustet und
so. Ach so, nach dem Motto, halt, you can't lose a game if you are a touchdown ahead.
Ja, genau. Ja. Und ja, dann das Unheil nahm auch wieder seinen Lauf im 8. Inning. Mariners kommen ran. Es stand, warte mal, 8-1, 8-5. Dann machen die Blue Jays das 9-5 im 7.
Und dann denkst du dir, jetzt ist es vorbei.
Dann habe ich auch gedacht, so, ah, puh. Und dann im 8. Sind auf einmal die Bases geladen. Aber dann waren es auch 2 Outs. Und dann kommt JP Crawford an die Platte und wie es halt so ist, schwingt er und macht einen der hässlichsten, oder die von Talkin' Baseball haben gesagt, den ekligsten Ball im Spiel geschlagen, und zwar ein Bloop-Hit zwischen Shortstop, Second Base und Centerfielder. Und Bo Bichette und George Springer krachen zusammen.
Krachen richtig hässlich ineinander.
Und 3 Runs scoren halt von den Mariners. Und auf einmal steht die Gaudi 9-9. Und
ja,
dann gehst du, dann haben die Blue Jays nichts entgegenzusetzen im 8. und im 9. Inning. Kommt dann Adam Frazier und macht direkt einen Lead-Off-Single oder Double, sorry, ein Lead-Off-Double. Und der Kollege Kyle Rawley macht dann auch wieder ein Double und haut den 10. Run hinein. Und die Blue Jays kamen nicht mehr zurück. Die kamen nicht mehr zurück. Jetzt hat es Matze aus dem Chat gehauen. Aber jetzt müssen wir tatsächlich kurz warten, bis er wieder zurückkommt. Ich hoffe, er kommt schnell wieder. So, jetzt, da ist er wieder.
Ah, Internet, die Technik.
Fehler vom Amt.
Fehler vom Amt. Da bin ich wieder. Aber die Blue Jays sind immer noch ausgeschieden, ne?
Die sind immer noch draußen, ja.
Okay.
Sind immer noch, okay. Nichts verpasst.
Okay.
Yo, Kirby, George Kirby, eigentlich Starting Pitcher. Mhm. Den haben sie aber dann im 9. reingebracht. Der hat dann das Ding geclosed. Und die Mariners sweepen die Blue Jays und ziehen ins American League oder in die American League Divisional Round ein. Und spielen da jetzt gegen die Houston Astros. Also auch wieder, habe ich nicht so erwartet. Null dieses. Also Seattle gegen Toronto hätte ich gesagt, das geht safe über 3 Spiele. Ja. Safe. Weil das ist so ein, die habe ich eigentlich am engsten aneinander gesehen. Gute Pitcher, gute Rotation, ordentlicher Bullpen, geile Hitter, die alle produzieren können. Und ich meine, Spiel 2 hat ja gezeigt, 13-12 Hits, dass da richtig was los ist oder los sein kann. Aber dass es am Ende des Tages dann 2-0 für die Mariners ausgeht, ist Wahnsinn. Also Seattle, die sind halt auch wirklich so ein Team, die haben es oft in der Saison gezeigt, dass sie Comeback-Qualitäten haben und dass sie zu jeder Zeit ein Spiel gewinnen können und jetzt noch mehr. Also wenn du 7 hinten bist, also JP Crawford hat es gesagt nach dem Spiel, wenn wir dieses Spiel gewinnen können, dann können wir jedes Spiel gewinnen.
Och, jo, das, ja.
Und aus Mariners Sicht verstehe ich diese Aussage, weil ja,
klar, die haben jetzt du den natürlich Hype.
Nicht nur den Hype, sondern rein psychologisch musst du dir das auch
immer zurückkommen.
Ja, musst du dir das auch sagen. Und das ist auch ein krasser Boost, weil du spielst jetzt in Houston und der Weg in der American League führt, denke ich, über Houston.
Ja, 100%, natürlich.
Und deswegen ist es immens wichtig für Seattle, um Houston die Stirn bieten zu können, dass du da halt mit einer fetten Portion Selbstvertrauen reingehst und egal, und es wird so kommen, dass Houston auch mal vorne liegt, da bin ich mir sicher. Aber mit dem Wissen so, ey, egal wer da auf dem Mount steht, wir können jederzeit scoren und jederzeit ein Single oder ein Double hauen oder haben auch mit einem Carlos Santana, mit einem Julio, mit einem Raleigh, mit einem Haniger. Leute, die jederzeit das Spiel wieder auf deren Seite ziehen können. Und das ist natürlich ein guter Boost, ne?
Mhm, definitiv. So, dann haben wir 3 von 4 abgefrühstückt und jetzt kommt noch die längste Serie.
Die längste Serie und auch
die überraschendste Serie.
Ja,
meiner Meinung nach.
Die überraschendste Serie, weil da waren wir uns nämlich auch alle einig.
Ja. Und vor allem in dieser Höhe überraschend, ne?
In dieser Höhe überraschend und auch, wenn ich es vergleiche mit Philly gegen St. Louis, habe ich Philly mehr zugetraut, gegen St. Louis zu gewinnen, als dass ich San Diego zutraue, gegen die Mets zu gewinnen.
Aber gut, ich würde sagen, wir fangen mal vorne an am Freitag, am Spiel 1. Da hat es nämlich, bevor das Spiel überhaupt gestartet ist, gab es nämlich schon erste Diskussionen. Warum gab es Diskussionen? Weil nämlich jeder Mets-Fan auf dieser Welt, hat nämlich, wenn er die MLB-App geöffnet hat, damit gerechnet, dass als Starting-Pitcher der Name Jacob deGrom da steht. So, was für ein Name stand da? Nicht Jacob deGrom, sondern Max Scherzer. Gut, das war für viele, denke ich, ein sogenannter Aha-Moment. Andere, ich sag mal, es war aber nicht mehr. Warum? Weil Max Scherzer ein Pitcher ist, den kannst du in der World Series Game 1 pitchen lassen.
Ja. Dann kannst du jedes Spiel
auf der Welt pitchen lassen. Deshalb, das ist alles noch im Rahmen gewesen. Aber was verwunderlich war, war auf die Rückfrage, warum denn nicht Jacob deGrom pitcht, hat die Mets Organization gesagt, ja gut, es kommt drauf an, wie dieses Spiel ausgeht. Aufgrund von Schonungsgründen der längeren Pause. Weil es hätte ja sein können, dass New York das erste Spiel gewinnt, dann bist du 1-0 in der Serie. Dann hieß es, wenn wir das Spiel gewinnen, dann startet Chris Bassett Game 2. Und dann gewinnst du das unter Umständen auch und dann hast du Jacob deGrom über die Wildcard komplett geschont und hast die Wildcard überlebt. Das war so der Grundgedanke.
Genau.
Problem, da hatte San Diego was dagegen. In Persona von Bell, in Persona von Grisham und in Persona von Brofar und in Persona von Machado, weil das sind nämlich alles die haben allen Homern geschlagen in dem Spiel. Max Scherzer hat 4,2 Innings gepitcht, hat 7 Hits abgegeben, 7 Runs abgegeben, 7 Earned Runs abgegeben und 4 Home Runs zugelassen.
Muss man leider sagen, die Taktik, auch wenn es Max Scherzer ist und auch wenn man sagt, den kannst du in Game 1 stellen, ist diese Taktik komplett in die Hose gegangen. Und ich möchte Max Scherzer überhaupt nichts unterstellen, dass er nicht motiviert genug war oder sonst was. Ich glaube tatsächlich einfach, das war Karma. Oder was heißt Karma? Die Padres haben auch nicht gesagt, wir schonen Yu Darvish.
Ja.
Oder Blake Snell.
Ich weiß, was du meinst. Du willst halt sagen, das war vielleicht von New York ein bisschen zu hoch gepokert.
Zu hoch gepokert würde ich gar nicht sagen. Ich glaube einfach, dass es...
Oder ein Stück weit würdest du sagen, zu arrogant?
Ja, genau.
Sagen, es war ein zu Stück, arrogant.
Genau, ja. So ein bisschen zu überheblich. Arrogant finde ich jetzt ein hartes Wort, aber... Ja, so ein Tick Überheblichkeit zu sagen.
Nach dem Motto, wir lassen Jacob deGrom mal noch nicht auf dem Mount, weil vielleicht brauchen wir ihn nicht. Ne? So, oder so nach
genau.
dem Motto.
So, genau. Und was sagst du damit im Umkehrschluss? Für die Padres glauben wir, dass wir nicht unseren besten Pitcher brauchen.
Richtig, richtig.
So, das kommt natürlich, also die Wellen schlagen natürlich auch bis rüber an die Westküste zu San Diego. Die kriegen das natürlich auch mit. Und wenn ich ein Padres-Spieler wäre, würde ich mir denken, so, ihr denkt, ihr müsst Jacob deGrom nicht spielen lassen gegen uns. Okay, dann versohlen wir euch den Hintern.
Ja.
Und zwar dermaßen. Und dass die natürlich den Scherzer so zerstören, ist natürlich schon... Halleluja, also Jerickson Profar war auf jeden Fall Spieler des Spiels mit 3 RBIs. Ja, und dann hast du halt die ganzen anderen Guten. Ich meine, Juan Soto, bisschen in dem Spiel, ich will nicht sagen untergetaucht, aber von den Stars war der noch am schlechtesten. Aber dann halt Machado geliefert, Bell geliefert, Trent Grisham, der, da gibt es eine Statistik, Kollege hat in der Regular Season, muss man sich eigentlich mal reinziehen, das sind Joey Gallo-Statistiken. In der Regular Season haut der eine 184 Batting Average.
Mhm.
Unter 200. Das ist echt schlecht. Muss er sich eigentlich wundern, dass er mit aufs Playoff-Roster kommt. Und in den 3 Spielen gegen die Mets haut er halt eine 429.
Das ist Playoff Grisham.
Das ist Playoff Grisham. Und somit, ja, geht das erste Spiel 7-1 an die Padres. Auch eine super Vorstellung von Yu Darvish. 7 Innings, sieben gepitchte Innings. Klar, 6 Hits zugelassen, aber am Ende des Tages ist es in den Playoffs scheißegal. Da zählt nur, wie viele earned Runs hast du zugelassen. Das ist in meinen Augen, in der Regular Season kann man noch drüber reden, wie ist der ERA, viele Strikeouts ja. oder nicht, wie dominant. am Ende des Tages, Yu Darvish hatte nur in Anführungszeichen 4 Strikeouts auf 7 Innings, aber am Ende hat er nur einen Run abgegeben. Nur einen Punkt abgegeben. Und das ist entscheidend. Und wenn du halt siehst, Scherzer, 7 Hits, 7 Earned Runs. Also Scherzer hat nur einen Hit mehr abgegeben als Darvish. Aber am Ende stehen halt beim Scherzer 7 Earned Runs und beim Darvish steht nur ein Earned Run. Und somit kommt das hohe Ergebnis halt zustande, ne?
Klar. Und dann war es klar, New York hat den Arsch versohlt bekommen. Game 2 am Samstag und dann war klar, wer da auf dem Mount stand oder wer da auf dem Mount gestanden hat. Das war nämlich Persona Jacob deGrom, weil jetzt mussten sie ihn bringen, weil du bist ein Spiel vor davor eliminiert zu werden und dann setzt du halt doch mal deinen besten Pitcher auf den Mount.
Da hat es dann natürlich schon gebrannt in Flushing Meadows. Und
jawohl.
Yo, deGrom, er hat seinen Part erfüllt. Mit Hilfe der Offense.
So unterschreiben.
Ne, mit Hilfe der Offense würde ich jetzt auch mal so sagen, die wirklich gut waren an dem Tag. 9 Hits, 7 Runs gescored, Endergebnis war 7-3 für die Mets. Brandon Nimmo mit einem RBI, Frankie Lindor mit einem RBI, Pete Alonso mit einem RBI, Jeff McNeil mit 2, Escobar mit einem, Vogelbach mit einem, du hattest alles dabei, Lindor mit einem Home Run, Alonso mit seinem ersten Playoff Home Run. Das war ordentlich, das war Mets Baseball, wie man ihn kennt und eigentlich auch erwartet hat, finde ich. Du hast einen Ass auf dem Mount, der gibt wenig Runs ab, relativ wenig Hits und du hast eine Offense, die kann scoren.
Und dann, am Ende vom Tage, stehst du dann als einzige Serie in Game 3.
Und die war natürlich mit sehr viel Spannung erwartet. Es war auch eine Serie, wo ich sag, die kann auch ins dritte Spiel gehen, war jetzt aber nicht die Serie, wo ich gesagt hätte, die wird safe ins dritte gehen. Also da hatte ich Seattle und Toronto auf jeden Fall mehr auf dem Zettel und auch Tampa gegen Cleveland deutlich mehr auf dem Zettel. Und Sonntag war Joe Musgrove Day. No Joe ist auf den Mount gegangen und hat nichts zugelassen.
Aber auch wirklich gar nichts.
Einen.
Pete Alonso hatte einen Base Hit, ein Single. Ansonsten
das war's. Nichts. Das war's. Alle anderen nichts. Musgrove hatte einen Hit abgegeben und ein Walk. 5 Strikeouts in 7 Innings. Und yo, die zum einen haben die Padres, hat man gesehen, die hatten wirklich einen klaren Plan und auch da so auch einen klaren Approach. Ich warte kurz, bis Matze seine Kopfhörer wieder drin hat. Hatten auch einen klaren Approach und zwar, wir wollen Chris Bassitt ärgern.
Stimmt.
Indem wir ihn aus dem Rhythmus bringen. Und sie haben es geschafft. Sie haben immer wieder Time genommen, immer wieder gesagt, oh, warte mal noch. Und Chris Bassitt hat
das... out aus der Box.
Genau, out. Immer wieder aus der Box raus und Chris Bassitt...
Den hat es irgendwann richtig angekotzt.
Ja, und der hat sich da beeinflussen lassen. Und das sind halt so kleine Sachen, die sind halt in einer gewissen Grauzone, aber sie sind halt erlaubt. Und wenn du zu solchen Mitteln greifst, muss ich sagen, bist du auf der einen Seite, auf der San Diego-Seite, clever, weil du versuchst natürlich alles, um ein Spiel zu gewinnen. Und auf der anderen Seite die New York Mets, dann halt in Persona von Chris Bassett nicht so clever, weil du dich halt dadurch beeinflussen lässt und dich nicht mehr voll auf dein Spiel konzentrierst, sondern so ein bisschen Störfeuer zulässt. Und das hat sich dann natürlich auch wieder gespiegelt in den Statistiken. Er musste nach 4 Innings runter und hat halt 3 Runs abgegeben. Und das haben, ja, haben die Padres gut gemacht. Und im Gegenzug wollten dann die Padres Joe Musgrove durcheinander bringen. Die Mets wollten Musgrove durcheinander bringen und haben dann gesagt, dass der Musgrove hinterm Ohr irgendwelche verbotenen Substanzen hätte.
Es ist in dieser Datenanalyse, wo während dem Spiel läuft, ist aufgefallen, dass Joe Musgrove viel, viel höhere RPMs in den Pitches wirft, als er es in der Regular Season getan hat.
Also der Ball hat einfach eine höhere Spinrate gehabt.
Genau, der Ball hatte bei seinen Breaking Pitches, bei seinem Slider, bei seinem Curveball, hatte der Ball definitiv mehr Spin. Und da hatte dann der Manager von den Mets, wie heißt der noch?
Buck Showalter,
genau, ja. Der hat sich dann einen Ball geben gelassen und hat dann mehr oder weniger zu den Refs gesagt, hey, ihr müsst mal checken. Der hat auch irgendwie so ganz shiny ears gehabt. Und dann hat er wirklich ihm vorgehalten, dass er da irgendwelche verbotene Substanz am Ohr hatte oder gehabt hat, um eben mehr Grip an den Ball zu bringen. Was halt Joe Musgrove leider sehr ungeschickt gemacht hat, ist, als die Refs rauskamen, um ihn zu checken, hat er seine Kappe abgenommen und hat mit seinem rechten Oberarm den Schweiß quasi weggewischt und hat halt sein Ohr mit abgewischt. Dann sieht's halt auch noch wirklich dämlich aus, dass er wirklich was dran hätte. Aber ich habe jetzt auch wieder auf Twitter ein Video gesehen, wo wirklich jemand das zusammengeschnitten hat, und da will ich mal wissen, wie viel Zeit manche Leute haben. Ja, die haben die Gamecam, wo die ganze Zeit auf Musgrove gerichtet war, genommen und haben das zusammengeschnitten und haben gesagt, wie oft hat er sich während dem Spiel wirklich ans Ohr gefasst? Er hat sich kein einziges Mal ans Ohr gefasst. Selbst wenn er dort was gehabt hätte, weil wann fasst du dir ans Ohr? Wenn du dort irgendein Pintar oder was hast, du fasst dir dann ans Ohr, wenn du einen Ball in Dirt geworfen hast und der Catcher dir einen neuen Ball gibt. Dann machst du Pintar drauf. Hat Joe Musgrove kein einziges Mal gemacht. Kein einziges Mal.
Ich weiß nicht, ob er dann Pintar oder irgendwas. Du bist nicht so dumm und machst sowas. Weil du weißt, du wirst jedes Inning gecheckt. Du weißt, um was es geht. Die Mets wollten den einfach nur aus dem Timing bringen. Das sage ich dir.
Ja.
War einfach nur.
Mit den steigenden RPM-Zahlen hatten sie auch noch einen begründeten Verdacht.
Ja.
Obwohl er einfach nur fester geworfen hat. Wenn du fester wirfst, hast du mehr RPM.
Eben. Und ja, der Grund ist halt einfach, das ist wie im Tennis. Ja. Novak Djokovic, wenn er hinten ist, dann geht er 10 Minuten aufs Klo. Oder nee, nicht der Djokovic, der Tsitsipas macht das immer. Da haben sie sich auch immer aufgeregt. Damit du halt damit du deinen Gegner aus dem Flow bringst und so weiter. Aber der Musgrove hat sich davon halt nicht beirren lassen, sondern hat sich motivieren lassen und hat gesagt, okay, ihr denkt, ihr könnt mich irgendwie damit beeinflussen? Nicht heute. Und dann hat er auch noch als er einen Strikeout gemacht hat, hat er dann noch so gemacht.
Ja, so hat sich mit beiden Fingern unter die Nase gerieben.
Und dann hat er so mit zwei Fingern Richtung Dugout von New York gezeigt. Und er hat auch nach dem Spiel gesagt,
Manny Machado hat sich auch kaputt gelacht.
Die haben sich alle kaputt gelacht. Der Musgrove hat auch gesagt nach dem Spiel, they're on their last leg, they are desperate, they're everything they can to get me out of the game. Also die haben halt wirklich versucht, den irgendwie vom Mount zu kriegen, weil die halt auch gesehen haben, so scheiße, das ist, gegen den ist kein Kraut gewachsen heute.
Ja, das stimmt.
Und die haben dann sogar, die haben sogar Edwin Diaz im 8. noch gebracht. Oder schon im 8. gebracht. So quasi, ja, jetzt bloß keinen Run mehr im 8. zulassen. Damit wir noch auf jeden Fall 2 Innings zumindest haben, um wieder zurückzukommen. Aber jo, San Diego, muss man sagen.
Überraschend.
Überraschend, aber verdient.
Ja.
Und sie haben gezeigt, dass sie 3 Asse in Topform haben.
Stimmt.
Nämlich mit Darvish, Blake Snell und Joe Musgrove.
Und Clevinger hat nicht mal gepitcht.
Der startet übrigens, komme ich gleich noch dazu, Spiel 1 gegen die Dodgers.
Oh, okay. Ist es schon draußen, wer du als startet?
Bei den Dings auf jeden Fall. Bei den, bei den Padres, die haben das schon verlauten lassen. Jo, es ist zum Teil draußen. Also wir haben, sollen wir nachher drauf eingehen, wenn wir einen Ausblick haben?
Ja gut, dann okay, dann lass uns jetzt wenigstens mal kurz unsere Tipps recappen und dann können wir ja den Ausblick machen.
Genau. Also Fazit haben wir gerade gesagt. Viele Überraschungen, bis auf, finde ich, das Cleveland-Spiel. Das war auch eine offene Nummer. Geht in Ordnung im Sinne von, egal wer weitergekommen wäre, es wäre jetzt nicht die heftige Überraschung gewesen. Und die anderen waren, wie wir schon gesagt haben, jedes Spiel oder jede Serie echt überraschend. Und die vermeintlichen Underdogs haben sich durchgesetzt. Unsere Tipps. So.
JP hat ausgewertet.
Wir haben.
Also vielleicht nochmal ganz kurz als Erklärung des Tippsystems bei unserem Bases Loaded Tippspiel. Wir haben die Spiele getippt. Das ist so, dass wir für die richtige Tendenz einen Punkt bekommen und für das richtige Ergebnis 2 Punkte, ne? So war das.
Genau, wie die Serie ausgeht, nicht wie die Spiele ausgehen, sondern ja, die Serie.
Wir tippen die Serie. Also wenn man gesagt hätte, in der Serie jetzt als Beispiel die Padres gegen die Jets, hätte man gesagt, die Padres gewinnen 2-0 die Serie, dann hätte es einen Punkt gegeben, weil man die Tendenz richtig hat. Hätte man gesagt, die Padres gewinnen die Serie 2-1, dann hätte man 2 Punkte bekommen.
Genau.
Weil die Tendenz quasi, weil man die Serie richtig getippt hat.
Genau. Dann fangen wir doch gleich mal an. San Diego gegen New York.
Also ich glaube, ich habe keinen einzigen Punkt.
Das ist korrekt. San Diego gegen New York hat der Niklas 1-2 für New York getippt. Matze 0-2 für New York. Jules auch 0-2 für New York. Markus 1-2 für New York. Und ich 0-2 für New York.
Also alle null.
Alle falsch. Tampa in Cleveland hat Niklas 2-1 für Tampa, Matze auch, Jules, Markus und ich alle drei gesagt, dass Cleveland sich 2-1 durchsetzen wird. Das heißt, wir bekommen alle, also Jules, Markus und ich bekommen einen Punkt. Dann hatten wir die Serie Philly, St. Louis. Niklas, Matze und Jules haben 2-0 für St. Louis getippt. Markus und ich haben 1-2 für St. Louis oder 2-1 für St. Louis getippt. Waren wir auch alle falsch. Also in der Runde wieder 0 Punkte. Und Seattle gegen Toronto hat Niklas 2-1 für Seattle getippt. Das heißt, erster Punkt für Niklas. Matze hat 2-1 für Toronto getippt. Das heißt, Matze bleibt bei 0 Punkten. Jules hat 2-1 für Seattle getippt. Ein Punkt für Jules. Markus 0-2 für Toronto und ich auch 2-1 für Seattle. Das heißt, auf Platz 1 sind Jules und ich mit 2 Punkten. Auf Platz, oder sagen wir mal geteilte Erste, Jules und ich, geteilte Zweite sind
Markus und Niklas und ich
Markus
bin
und geteilt Niklas. Drin. Und der Herr Faust hat jetzt schon Druck und ist auf dem letzten Platz mit 0 Punkten, aber ich sag dir auch, das geht so schnell. Du tippst in der nächsten Runde 2 komplett richtig und bist wieder fett im Geschäft. Also
ja, da mache ich mir auch jetzt absolut keine Sorgen. Würde ich sagen, machen wir nochmal einen kurzen, aber knackigen Ausblick jetzt auf die sogenannten American League und National League Divisional Series.
Inklusive unserer Tipps. Wir haben die Tipps von Markus, Jules und Niklas da und wir tippen quasi live in der Folge für euch, damit wir auch ein bisschen Spannung drin haben gegen Spiel oder halt gut, Serie für Serie ja. durch.
Fangen wir mal an mit der Serie, wo glaube ich auch, die macht gar nicht time-wise. Fangen wir an mit der Serie, mit der American League, würde ich sagen, machen wir die Serien als erstes durch. Da haben wir jetzt die Cleveland Guardians, wo zu den New York Yankees fahren. Noch was vorweg, die Division Series sind nicht Best of 3, sondern das sind Best of 5 Game Series. Also First 2-3 Wins.
Okay. Ja, genau.
Dann würde ich sagen, leg mal los mit deinem Tipp für Guardians gegen Yankees. Da bin ich nämlich gespannt.
Ja, warte, ich muss kurz gucken. Ich habe das Niklas irgendwo hingeschickt. Ah, hier. So. Cleveland gegen Yankees ist meine Vermutung, dass die Yankees sich 3-2 durchsetzen.
Oh, okay, also wir hätten in diesem Fall schon ein Spiel Nummer 5.
Genau, es würde da ins fünfte
gut, Spiel da gehen. Ich auch auf die Yankees, allerdings nicht in dieser Höhe. Ich sag, die Yankees gewinnen 3-1.
Warte mal, ich muss da hier schnell. Okay. So. Ja, das wird spannend. Wir haben hier auch schon ein Pitching-Match-up.
Zumindest und für das erste Spiel, ne?
Für das erste Spiel. Garrett Cole und vertippt. Es lädt kurz. Cal Quantrill. Ordentliche Season. 15-5 Record. 3,38er ERA. 128 Strikeouts. Whip von 1,21. Gegen natürlich die Strikeout-Machine der American League. Garrett Cole, 13-8, Win-Losing-Record. ERA ist tatsächlich schlechter von Garrett Cole mit 3,5. Dafür hat er halt aber 257 Strikeouts und einen Whip von 1,08. Das mal nur so ein bisschen als Stats für euch, um einen kleinen Eindruck zu kriegen. Ich weiß nicht, was denkst du bei der Partie, was könnte uns da erwarten ist ja nicht nur in New York, ist ja so, dass du, dass die besser gesetzte Mannschaft beginnt zu Hause mit 2 Spielen, dann ist quasi bei der schlechter gesetzten Mannschaft in 2 Spiele und ein eventuelles Spiel 5 wäre wieder in New York, also bei der höher gesetzten Mannschaft. Unabhängig von deinem Tipp, der uns ja verrät, dass
es ist New York schwierig jetzt, weil ich habe getippt und jetzt fragst du mich, ich denke so, wie ich tippe. Also ich glaube, dass New York sich mit 3-1 durchsetzt.
Ja, ich glaube auch, aber ich glaube, ich weiß nicht, Cleveland ist irgendwie, ich könnte mir vorstellen, Cleveland dass sie ein Spiel...
Cleveland ist gut genug, um gegen Tampa Bay zu gewinnen, aber meiner Meinung nach nicht gut genug, um gegen die Yankees zu bestehen.
Nee, ich glaube auch, dass sie in 5 Spielen nicht fähig sind, 3 zu gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ein Spiel aus New York klauen und 1 zu Hause gewinnen. Und dass aber die Yankees zu stark sind, dann overall, es wird spannend sein, wie die Yankees reinkommen, natürlich, weil sie hatten eine längere Pause jetzt, muss man ja auch sagen. Sie hatten den Donnerstag frei, Freitag frei, Samstag, Sonntag, Montag, 5 freie Tage, natürlich wird da trainiert. Dann hast du jetzt natürlich noch ein kleines Störfeuer mit Aroldis Chapman, der aus dem Playoff-Roster gestrichen wurde, weil er unentschuldigt gefehlt hat bei einem verpflichtenden Workout. Den haben sie ja quasi entfernt, was aber allerdings viele Yankees-Fans begrüßen. Ich habe irgendwo gelesen bei einem Meme, Yankees-Fans sind erfreut, weil Chapman kann kein Save verkacken in den Playoffs. Ja, ich denke auch, am Ende wahrscheinlich wird sich New York durchsetzen, aber ich traue Cleveland zu, dass sie vielleicht trotzdem 2 Spiele klauen werden, weil sie in der Lage auch sind dazu. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie 3-1 gehen, aber ich dachte einfach, ich tippe mal 3-2. Jetzt machen wir es andersrum. Jetzt sagen wir erst, was wir erwarten und dann sagen wir, was wir tippen. Dann macht das Ganze, ja, dann macht das Ganze mehr Sinn. Das andere American League Matchup. Seattle. Bei
Houston.
Genau, gegen Houston.
Mit Justin Verlander in Game 1, jetzt schon bekannt gegeben. Morgen Abend, also sprich, wenn der Podcast rauskommt, heute Abend, 21.37 Uhr. Ganz, ganz klare Schauempfehlung.
Julie, an der Stelle schon mal, ich würde das gern nebenher gucken.
Mit Justin Verlander auf dem Mount, auch wieder 5 Game Series. Jetzt hat Seattle sogar Heimspiele. Dementsprechend würde ich behaupten, also mich würde es sehr, sehr wundern, wenn Seattle es schafft, sich gegen Houston durchzusetzen. Weil Houston einfach brutal stark ist und wir haben ja schon vor ein paar Wochen gesagt, warum Houston so gut ist, weil die hitten ohne Ende, die haben das Pitching, den Pitching-Staff, die sind alle gut drauf, die Jungs. Ich denke aber nicht, dass die Serie zu null ausgeht. Seattle wird auch ein Spiel gewinnen, also sage ich, Seattle gewinnt die, oder verliert mehr oder weniger, Houston gewinnt die Serie auch 3-1.
Okay. Da bin ich natürlich anderer Meinung.
Ja. Du hast auf Seattle getippt, das ist gut, weil dann rückt es mich meiner nach vorne ins Picture.
Ich glaube, dass es, glaube und hoffe, dass es eine sehr spannende Kopf-an-Kopf-Serie wird.
Oh, auch wieder Game 5.
Ja, ja, oh. Ja, weil, yo, ich bin auch ein Fan von sowas, deswegen. Mhm. Denke ich, dass es in Spiel 5 gehen wird. Es ist ein Division-Matchup, das heißt, sie haben sehr oft schon gegeneinander gespielt. Das heißt, man kennt sich auch schon. Und deswegen traue ich den Mariners zu, dass sie 3-2 gegen die Astros sich durchsetzen.
In Houston Game 5, okay.
Ja, es ist natürlich schwierig und ich mag auch überhaupt nicht behaupten, dass Houston nicht fähig wäre, auch Seattle auszuschalten und auch 3-1 für Houston ist ein absolut legitimer Tipp von deiner Seite aus. Ich bin mal gespannt, mit welchen Pitchern sie an den Start gehen werden, weil Robbie Ray und Castillo nicht in Spiel 1 und 2 wahrscheinlich pitchen werden. Eher noch Castillo. Castillo hat nämlich Freitag gepitcht, das heißt, er hat Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Er hätte 4 Tage Pause. man könnte ihn ins Spiel. Oh nee. Sorry. Er könnte in Spiel 2 spielen, weil Spiel 2 ist erst am Donnerstag. Das heißt, er hätte 6 Tage Pause oder würde am 6. Tag nach seinem Einsatz wieder spielen, was relativ normal ist, würde ich mal sagen, für einen Pitcher, für einen Starter, dass du nach 5-6 Tagen wieder eigentlich wirfst. Hallo? Mittwoch? Donnerstag? So, genau. Deswegen mein Tipp, 3-2. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, weil es sind auch geile Ballparks, muss man auch sagen.
Ja, definitiv.
Houston,
vor allem Seattle, wie der Playoff-Baseball in Seattle, das kickt das Ganze nochmal emotional auf eine ganz andere Ebene.
Definitiv. Und mit der Crowd im Rücken glaube ich halt, dass da viel geht in Seattle. Das beflügelt dich und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie beide Heimspiele gewinnen. Und sie sind natürlich durchaus imstande, auch ein Spiel aus Houston zu klauen. Genauso aber andersrum.
Ja.
Deswegen ein 50-50-Ding, aber ich bin ein bisschen für Seattle, deswegen.
Gut. Dann schwappen wir mal rüber in die National League. Da haben wir dann die beiden Teams, wo den Anfang machen, am heutigen Dienstag, den 11. Oktober, und zwar um 19.07 Uhr. Philadelphia Phillies bei den Atlanta Braves. Auf dem Mount stehen Suarez gegen Max Fried. Das verspricht auch, das ist ja auch geil für jedes Baseballherz, ne?
Playoff Baseball in Atlanta ist geisteskrank.
Frage: Meinst du, San Diego hätte gegen Atlanta auch gewonnen, wenn die es nicht kurz vor Schluss geschafft hätten, gegen die Mets zu gewinnen?
Nee, weil ich glaube, dass Atlanta besser ist als die Mets. Und das haben sie auch gezeigt, weil sie haben die Mets 3-0 gesweept in der letzten Serie.
Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, sie hätten es nicht geschafft, dass die noch Plätze tauschen. Aber dann sagst du, hätte San Diego trotzdem keine Chance in Atlanta gehabt.
Nee, ich halte Atlanta für zu stabil, zu ausgeglichen in allen Belangen.
Um mal jetzt auf meinen Tipp in dieser Serie zu gehen, das ist jetzt das Matchup, wo ich sage, das geht in Game Nummer 5 mit einem Sieg von Atlanta im Spiel 5. Ich denke, dass selbst wie du, Philadelphia, die Sport ist aktuell so sportverrückt, ne? Die Eagles sind 5-0, die Philadelphia Phillies spielen Playoff Baseball. Ich denke, die Hütte dort ist rappelvoll, die Stimmung wird mega gut sein. Und deshalb sage ich, dass in dieser Serie quasi jeder seine Heimspiele durchbringt. Atlanta führt 2-0, dann Philly wird 2-2 ausgleichen, dann wird Atlanta 3-2 gewinnen. Gibt es einen Extrapunkt, wenn ich das auch so genau vorhersage?
Nee, es gibt einfach nur einen Daumen hoch dann.
Okay.
Vielleicht gut, noch eine Erwähnung.
Okay, aber das ist so mein Tipp für diese Serie. Also ich freue mich auf diese Serie mega. Und ja, ich denke, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
Sehe ich ähnlich, bis auf das, dass ich glaube, dass Atlanta nur 4 Spiele braucht.
Oh,
ich denke, dass sie ihre Heimspiele gewinnen und dann ein Spiel aus Philly klauen. Okay. Oder Philly gewinnt vielleicht auch eins in Atlanta und Atlanta gewinnt 2 bei Philly, wie auch immer. Aber ich glaube, Atlanta ist zu gut. Ist zu gut, um Philly eine Chance zu lassen. Ich halte Philly für zu schwankend auch.
Gut, und dann hätten wir last but not least San Diego bei den LA Dodgers. Wenn ihr Frühaufsteher seid, ist das wahrscheinlich das Spiel, wo ihr noch am ehesten schauen könnt.
Weil das geht. Ja, aber du kannst doch auch. Naja, guck mal, du kannst morgen. Also Dienstag kannst du Philly gegen Braves und Mariners gegen Astros, easy gucken. 7 Uhr und 21.30 Uhr. Am Mittwoch kannst du auf jeden Fall ein Stück weit von Philly Atlanta gucken, um 10:30. Donnerstag kannst du Seattle in Houston gucken, um 9:30.
Ja.
Freitag
steht noch nicht fest.
Genau, die stehen noch nicht fest. Aber
ich gehe davon aus, dass das Spiel San Diego gegen LA, weil das beide Städte an der Westküste sind, wird das immer das Spiel sein, wo es am spätesten ist. Deshalb habe ich ja gesagt, wenn ihr Frühaufsteher seid und
dann kann man
sechs aufsteht,
dann siehst du die kann letzten noch, zwei Innings safe.
Kann man sich definitiv noch reinziehen.
Gut, das wird wahrscheinlich mir passieren öfters, ja, weil ja. Ich muss immer früh aufstehen. Deine Tipps, Herr Faust.
San Diego hat sich sehr, sehr gut präsentiert bei den New York Mets. Sind die New York Mets die LA Dodgers? Nein, sind sie nicht. Und ich denke, dass die San Diego Padres bei den LA Dodgers auf Granit beißen werden und werden es schaffen, allerhöchstens ein Spiel zu gewinnen. Und somit wird die Serie 1-3 an die LA Dodgers gehen.
Schließe ich mich so an. Denke ich auch. Ja, LA. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht Startschwierigkeiten haben. Bei den Teams, die jetzt 5 Tage frei hatten, könnte ich mir eventuell vorstellen, dass da vielleicht der Motor ein bisschen stottert. Nicht bei allen, aber wer weiß. Aber trotzdem, LA ist zu gut. Da ist eigentlich keiner verletzt. Klar, San Diego ist mehr im Rhythmus, wird man sehen, inwieweit sich das natürlich dann drauf ausschlägt mit dem ganzen Momentum. Was du natürlich da auch hast, musst du auch sagen, ist aber für beide, auf beiden Seiten natürlich gut. Die Anreise ist natürlich sehr entspannt. Sehr entspannt, muss man klar so sagen. Also das ist auf jeden Fall mit am entspanntesten oder der kürzeste Weg auch. Deswegen sehe ich da auch LA. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es in 5 geht. Nichtsdestotrotz sage ich 3-1 für LA. Weil ich das eher glaube als in 5. Aber ich fände es auch geil, wenn es in 5 geht. Weil, ey, es ist ein kleines Derby, es ist nicht LA gegen San Francisco, was ja schon so ein bisschen eins der größeren Rivalitäten ist, aber nichtsdestotrotz sind das immer packende Spiele und Serien, San Diego gegen LA, aber ich glaube, LA hat auch gezeigt, ne, dass sie, oder vor allem in der Regular Season haben sie gezeigt, dass die Padres, ja, ein Stück weit Kanonenfutter sind. Sein können.
Ja, sein können. Gut. Dann brauchen wir noch die Tipps von, die Tipps von Jules und von Markus hast du gar
die
nicht.
Die habe ich. Doch, die kann ich.
Achso, weil ich glaube, wir haben sie jetzt nur bei dem ersten vorgelesen, oder?
Wie? Achso, ja. Also, Jules sagt, dass Cleveland 3-1 gegen die Yankees gewinnt.
Mhm. Der hat also das Upset getippt.
Genau. Dann eine Majestätsbeleidigung. Ich möchte es gar nicht aussprechen.
Soll ich sagen?
Er sagt, nee, also da werde ich ihn eines Besseren belehren. Das ist ja völliger Humbug. 3-0 für Houston gegen die Mariners.
Oh.
Ist eine absolute Frechheit.
Oh. Jules, wie kannst du nur?
Er sagt, Philly verliert 2-3 gegen Atlanta und San Diego wird auch gesweept von den Dodgers mit 3-0.
Mhm. Jetzt Markus noch?
Kannst du gern sagen.
Ah, soll ich die vom Markus sagen?
Gut, genau, dann sage ich noch die vom Niki.
Ah, okay. Also, Markus
sagt genau wie ich, Cleveland gegen New York Yankees ein 1-3 für New York, für die Yankees. Dann hat er Seattle gegen Houston ein 2-3 für Houston. Also ich merke, wir haben alle drei auf Houston getippt, außer Dibu.
Das wird die Partie, mit der ich euch alle überholen werde.
Dann hat er, ja gut, mich hast du ja schon überholt.
Oder den Abstand noch vergrößere. Ja. Ich kann aktuell nur den Abstand vergrößern.
Ja. Philadelphia 1-3 gegen Atlanta und er sagt, dass San Diego und LA Dodgers in ein Game 5 gehen mit 2-3. Also auch sehr interessant.
Also alles Favoritentipps bei Markus. Sehe ich das richtig?
Er tippt, Markus tippt, aber genau wie ich auch, auf 4-mal Heimsieg.
Genau.
Also im Sinne auch. Von, ja, im, was heißt Heimsieg? Im
höher
Sinne
gesetzt.
Von höher gesetzt. Ja, 4-mal Sieg höher gesetzt.
Okay. Oh, das hat er aber falsch gemacht, der Niklas. Dann muss ich ihm nochmal sagen. Hier, Niklas sagt Yankees gegen Cleveland 3-1 für die Yankees. Mhm. Er sagt Atlanta sweept die Phillies.
Oh, okay.
San Diego gegen LA sagt er 3-1 für LA und Seattle gegen Houston sagt er 3-1 für Houston.
Dann kann dich ein Seattle-Durchsetzung, eine Durchsetzung, oder eine, wenn Seattle das wirklich schafft, dann kann die dich arg weit nach vorne buxieren. Die, aber gut, das ist ein Punkt, ne? Aber es ist ein Punkt, den du bekommst, den kein anderer bekommt. Das ist natürlich
ein
der
oder
wichtigste.
Oder zwei.
Oh, überleg mal, ja. Und das ist natürlich der wichtigste, das ist ja der wichtigste Punkt.
Das ist auf jeden Fall, wenn natürlich, ne, klar, wenn du, Jules wäre natürlich, wenn Cleveland die Yankees schlägt, ja, würde Jules natürlich da ein oder zwei Big Points bekommen. Kann ja auch sein, dass Cleveland 3-2 gewinnt gegen die Yankees. Aber Jules hat ja 3-1 für die Yankees getippt. Das heißt, die beiden Serien sind quasi dadurch, dass Jules und ich auch aktuell Tabellenführer sind, sind das natürlich auch sehr kritische Tipps für euch anderen, die ja quasi in der Aufholjagd sind. Also theoretisch hättest du eventuell auch, ich würde mal sagen, vielleicht hättest du auf Philly setzen müssen. Da du ja aufholen musst, musst du ja...
Ja, ich weiß, da ich aufholen muss, müsste ich riskanter tippen.
Genau, müsstest du ein Stück weit oder zumindest...
Ein Stück weit riskanter tippen, aber das kann ich ja auch noch in den Championship Series und auch in der World Series.
Wenn es da noch nicht zu spät ist.
Ja, ist noch nicht, wird es noch nicht zu spät sein.
Genau.
Was noch?
Was hast du noch?
Ich hab nichts mehr.
Ich schon. Und zwar haben wir noch ein paar...
ich hab einen Haufen Staub auf meinem Monitor, fällt mir gerade ein. Das hab ich.
Wir haben noch ein paar User-Fragen. Haben wir nämlich auch in die Story gepackt, dass die Leute uns ein paar Fragen schicken können. So... Hier haben wir einige Fragen. Ja, da muss man mal hier gucken kurz. Was wäre passiert, wenn Musgrove tatsächlich beim Cheaten erwischt worden wäre? Es wäre einfach nur, er wäre rausgeworfen worden. Also es wäre jetzt keine extra Strafe für San Diego gewesen. Kann das Comeback für die Mariners ein mentaler Vorteil für die kommende Serie sein? Haben wir quasi ja schon besprochen.
Schon beantwortet und gesagt, ja, kann es, aber nicht gegen Houston.
Auch gegen Houston, sag ich da.
Markus Solbach hasst Houston über alles und tippt aber, bevor er auf
Seattle tippt da auf Houston. So hast du uns dieses Team, hast du uns das Team so dermaßen unsympathisch gemacht mit deiner Julio-Rumreiterei, dass wir den einfach jetzt raus haben wollen.
Ja, siehst du, wie clever ich bin? Ja. Damit habe ich mir einen Vorteil verschafft beim Tippen. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt Seattle nicht scheiße finden würdest, hättest du vielleicht sogar mal auf Seattle getippt. Dadurch, dass ihr euch aber so von mir beeinflussen lasst, warum auch immer, weil das verstehe ich gar nicht, weil Julio wird zu Recht gefeiert. Natürlich kann man sich darüber streiten, wie sehr man ihn feiert. Aber ja, hier haben wir genau, also hier auch noch eine Frage, die vielleicht auch ganz interessant ist für viele neue Zuhörer. Wurde schon immer im Best-of-3-Modus gespielt? Nein. Kannst du gerne erklären, wenn du möchtest. Du bist nämlich besser im Erklären als
ich. Dieser Best-of-3-Modus wurde erst mit eingeführt seit dieser Season, weil es ja auch erst seit dieser Season diesen zusätzlichen Playoff-Spot gibt. Und da hat man, das war nämlich vorher, war das ein einzelnes Elimination Game. Die Wildcard war ein Spiel bei dem höher gesetzten Win and you're still in.
Genau. Und da jetzt halt zwei Mannschaften extra nochmal dazugekommen sind, haben sie gesagt, okay, wir machen daraus halt eine Best-of-3-Serie. Was ist der Hintergrund? Der größte Hintergrund ist natürlich die Kohle, müssen wir gar nicht drüber reden. Mehr Spiele, mehr Übertragung, mehr Werbung, mehr Geld. Jawohl. Aber es ist natürlich auch einfach mehr Unterhaltung für uns, muss man ja auch klar so sagen.
Klar.
Also stimmst du mir wahrscheinlich zu, wenn ich sage, Wildcard Weekend war geil.
Ja, definitiv.
Also es ist jetzt, glaube ich, ist keiner, der sagt, nee, das finde ich doof. Welches Wildcard-Team denkt ihr, könnte es am weitesten schaffen? Das finde ich auch eine coole Frage.
Sehr
eigentlich.
Geile Frage.
So, wir haben jetzt San Diego, Seattle, Philly und Cleveland.
Und wir haben jedes Wildcard-Team rausgetippt. Also ich zumindest.
Ich nicht.
Ja, du nicht. Also du hast die Frage ja dann schon beantwortet mit Seattle.
Naja, das ist ja nur mein Tipp.
Ja, gut.
Das ist ja, weil ich das Tippspiel gewinnen möchte.
Also ich sag nicht Seattle, ich sag Philly.
Ist tatsächlich schwierig für mich. Boah, ich pendel zwischen Seattle und San Diego, muss ich sagen. Weil ich San Diego für besser als Philly halte. Die Frage ist nur, was passiert in Seattle? Ich sag mal so, wenn Seattle die Hürde Houston schafft, traue ich Seattle definitiv den Einzug in die World Series zu. Wenn San Diego die Hürde LA nimmt, die ich als einen Tick schwerer erachte als Houston, dann traue ich San Diego auch den ganz großen Wurf zu, in der World Series erfolgreich zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass LA schwerer zu knacken ist als Houston. Deswegen ein Tick. Deswegen meine Unentschlossenheit und deswegen sage ich, eher sage ich, dass Seattle in die World Series kommt, als dass San Diego sie gewinnt. Wäre natürlich spannend, wenn Seattle gegen San Diego die World Series wäre. Wäre natürlich auch witzig. Ja, wäre natürlich auch spannend, was die anderen jetzt dazu sagen würden. Und dann die Frage finde ich auch noch gut. Eine letzte, so ein bisschen eine Herzensfrage. In welchem Stadion würdet ihr am liebsten die Spiele verfolgen? Also ich deute das so als, ne, so quasi, was wäre das geilste Stadion, um Playoff-Spiel da jetzt zu gucken?
Also nach dem, was da los war, sage ich definitiv Atlanta. And it's not even close. Wobei Philly, glaube ich, auch ganz geil ist. Und jetzt kommst du wieder mit Seattle. Ja, ist okay, wir wissen, Seattle. Kennst du dieses Meme?
Welches?
Wo sich... Ach, das gab's lange Zeit im Football mal. Das ist so ein Comic mit drei Spalten untereinander. Und dann hieß es, hier unterhalten sich die Teams ganz gepflegt, ne? Und dann siehst du, was weiß ich, ein paar Teams, also Teams als Menschen dargestellt, die sich unterhalten. Und dann sagt einer, oh no, here comes the, und dann halt die Franchise, wo du in dem Meme dissen willst, here comes the, das war im Football, war es immer mit the Patriots-Fans, nee, mit the, wer war es? Mit den Dallas-Fans. Hier kommst du, die Cowboys, dann siehst du unten, this is our year und so weiter und so fort. Wie so.
Ah,
kennst du das Meme nicht?
Doch, doch, ja, this is our year, bla bla bla.
Genau, und dann unten diese Fanrandale und so. An dieses Meme erinnere ich mich gerade, wenn du mit Seattle so machst. So nach dem Motto, ja, hier komm, weißt du, der Markus, ich und Jules unterhalten uns so gepflegt über Baseball. Oh nee, da kommt der Polle wieder mit Seattle und dann, das ist our year und erstes Playoff-Spiel. Niklas, bitte erstell das Meme und post bitte als Beitrag auf unsere Seite. Nicht als Story, ich will es als Beitrag sehen.
Ich schreibe ihm das nochmal in der privaten Nachricht und erkläre ihm das. Dann kann er das parallel zum Podcast raushauen.
Ja, das, der weiß mit Sicherheit, was ich meine.
Ich sag natürlich auch Seattle, weil ich glaube, jetzt unabhängig davon, dass ich sie sehr sympathisiere, glaube ich einfach, dass in einem Stadion, dessen Franchise so lange nicht mehr in den Playoffs waren, die Fans einfach durchdrehen werden. Natürlich auch abhängig davon, wie die Mannschaft performt, aber ne, wenn Atlanta scheiße spielt, ist die Stimmung auch in Atlanta scheiße. Also müssen wir ja immer davon ausgehen, dass es auch gut läuft. Deswegen glaube ich, dass sowohl, wie du schon auch sagst, Philly, die dürsten auch nach Playoff-Baseball.
Definitiv.
Seattle, das Gleiche. Und Atlanta ist schon besonders. Atlanta ist schon besonders, das hat man letztes Jahr schon gesehen. Und ja, dieses Jahr gegen die Mets alleine schon war Playoff-Stimmung, deswegen würde ich da auch sagen, würde ich da so die drei sagen. Ja, und man kann das jetzt auch wieder bei MLB-TV gucken. Laut oder zumindest einige, ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt wie das jetzt genau ist. Also Niklas hat gesagt, dass man die Postseason auch jetzt bei MLB-TV gucken kann als internationaler Zuschauer. Ansonsten gebe ich euch da den Tipp. Holt euch den ESPN-Player. Schaut's da. Oder die ESPN-App. Und guckt, holt euch dann einen VPN. Eine VPN-App. Zum Beispiel... Ja, das ist eigentlich relativ egal. Müsst ihr euch anmelden, einloggen, müsst dann, das ist auch eine legitime Sache, ist jetzt nichts Illegales, müsst euch über ein WLAN oder Hotspot euer iPad, Endgerät, wie auch immer, verbinden. Auf keinen Fall über den Handytarif. Ihr könnt aber zum Beispiel, so habe ich gemacht, das Handy als Hotspot benutzen für ein iPad. Dann macht ihr beim iPad dieses VPN drauf. Dann sagt ihr beim VPN, dass ihr in Amerika seid. Dann denkt die ESPN-App, ihr seid in Amerika. Und dann könnt ihr, natürlich vorausgesetzt, ihr habt euch davor quasi bei ESPN angemeldet und dieses Abo gekauft. Wir machen hier voll unbezahlte Werbung, fällt mir gerade auf, aber ist egal, alles für unsere Leute da draußen. Und dann könnt ihr das gucken. Also es ist Grauzone, was man da macht, aber es ist nicht unerlaubt. Für weitere Fragen meldet euch nochmal über unseren Instagram-Channel und dann können wir euch da nochmal...
Ich hab gerade... Warte, ich muss mir das jetzt kurz schicken.
Was?
Ich muss dir dieses Meme kurz schicken.
Bei Instagram oder bei...
Nee, ich schicke dir jetzt ein iMessage. Warte. Gott, finde ich das witzig. Uah, ist das so witzig. Warte, wo bist du dann da unten?
Ich warte.
Ja.
Du bist geil. Football fans having a rational conversation. Oh no, here come the Eagles fans. Nick Foles is the coach.
Guck, und das bist du mit Seattle. Und, Julio Rodriguez is the coach. We get our ring. Go Mariners.
Everyone else is trash. Yo,
gut.
Genau, das dazu. Die nächste Folge gibt's dann höchstwahrscheinlich, ja, aber nach der Divisional Round, würde ich sagen, wahrscheinlich.
Jo,
wir halten euch auf dem Laufenden, wir gucken mal, vielleicht machen wir es auch so ein bisschen abhängig davon, was passiert, so, aber grundsätzlich, ihr könnt uns auch gerne sagen, wenn ihr, jo, schreibt uns einfach, wie es euch vielleicht auch taugen würde. Dann gucken wir, was realisierbar ist. Auf jeden Fall. Jetzt gucke ich nochmal kurz. Postseason Schedule. Okay, Montag wären die American League Divisional Game 5s, wenn es welche gäbe. Sprich Cleveland, Yankees, Seattle, Houston. Das heißt, ja, entweder würde ich sagen Montag oder Dienstag machen wir dann wahrscheinlich eine Folge. Ich würde sagen wahrscheinlich eher Dienstag, wenn wir Montag noch ein Game 5 haben. Und Montag, wenn wir kein Game 5 haben, weil dann können wir es direkt danach recappen und Dienstag startet nämlich schon die Championship Series. Ich hoffe, nee, wir haben alles. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Hast du Hunger?
Brutal.
Ich entlasse dich jetzt.
Das ist aber sehr lieb.
So, es hat Spaß gemacht. Nämlich,
ja, noch nichts gescheit.
Postseason Baseball. Kleiner Deep Dive in die Spiele. Mal was anderes wie die ganze Saison lang. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Also nicht wir beide. Wir hören uns wahrscheinlich schon morgen wieder, aber.
Wahrscheinlich.
Ihr hört uns dann wieder nächste Woche. Ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast. Wenn ihr Baseballfreunde habt, empfehlt das weiter. Es gibt so viele da draußen, die noch nicht auf den hoffentlich natürlich guten Geschmack gekommen sind. Und ansonsten beschließe ich die Folge dann mit Herr Faust. Es war mir heute ganz besonders
eine absolute Ehre.
Punkt.